Einen ganz herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich enorm, hier zu sein. Es ist für mich immer noch etwas Spezielles. Vor 16 Jahren war ich ja noch Kandidat bei euch, in Aarau damals noch, und das verbindet enorm. Und ich freue mich auch, hier zu sein, weil jetzt gerade Matthias bei uns in Albisrieden ist. Und ich halte enorm viel von Matthias. Er ist ein enorm begabter Pastor und Prediger, und ich hoffe, ihr wisst das. Aber auch wenn er begabt ist, er braucht ganz viel Gebet. Brauchen wir alle. Ja, in jedem Leben gibt es Phasen, wo man mit genug Energie unterwegs ist. Es gibt auch Phasen, wo man zu wenig Energie hat. Übrigens kannst du die erste Folie mal einblenden. Und es gibt aber auch Menschen, die denken mir, ja, der hat ja ewige Energie. Wir sind Duracell-Männchen. Das geht ewig weiter. Und vielleicht war Prophet Elia auch so einer, bei dem man Ähnliches dachte. Elia war ja ein großer Gottesmann, er tat viele Wunder für Gott. Er erlebte immer wieder, wie Gott Gottes Kraft wundervoll brachte. Menschen bewunderten ihn, Prophetenschüler dienten ihm. Und wir können uns fragen, ja, was hat denn Elia mit dem Thema Schwäche zu tun? Oder vielleicht eben auch zu wenig mit dem Thema Erschöpfung. Schauen wir mal hinein in den Text. Ich lese gerne mal aus 1. Könige 19, Vers 1 bis 8. Wer möchte, darf gerne mitlesen. Ahab erzählte Isebel alles, was Elia getan und wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten: Die Götter sollen mich strafen, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht einem von ihnen gleich mache. Da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück und ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich zu sterben. Jetzt ist es genug, Jahwe, sagte er. Nimm mein Leben von mir, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich hin und schlief unter dem einsamen Ginsterstrauch ein. Da rührte ihn auf einmal ein Engel an und sagte: Steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, sah er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel Jahwes kam noch einmal und weckte ihn: Steh auf und iss, sagte er. Du hast einen weiten Weg vor dir. Er erhob sich, aß und trank und machte sich auf den Weg. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch gehen konnte, bis er zum Gottesberg Horeb kam. Nun, Elia, er lebte als Prophet im Nordreich von Israel. Zu seiner Zeit war Israel geteilt in ein Südreich genannt Juda und in das Nordreich genannt Israel. In Israel gab es Nordisrael gab es in der ganzen Geschichte keinen einzigen König, der mit Gott gelebt hätte, der Gottes Gebote befolgt hätte. Dort betete man verschiedene Gottheiten an, besonders Baal und Aschera waren hoch im Kurs. Götzendienst war weit verbreitet und normal. Zur Zeit von Elia war Ahab König und Ahab heiratete Isebel, die Königin von, also die Tochter des Königs von Tyrus. Und Isebel ihrerseits war eine glühende Anhängerin von Baal und Aschera. Und so nutzte sie ihren Einfluss in Israel jetzt, den sie hatte, und förderte die Anbetung dieser Götter, indem sie es durchsetzte, dass 450 Baals-Propheten und 400 Aschera-Propheten angestellt wurden. Und so wurde das Land noch mehr durchdrungen mit Götzendienst. Elia fand das schrecklich, es war ganz, ganz schlimm für ihn auch. Und schließlich kam die große Stunde von Elia auf dem Berg Karmel. Es kam wie zu einem Showdown. Es ging darum, wer hat den Gott, den wahren Gott. Und Gott hat dort seine Macht offenbart und sich als wahrer Gott ausgewiesen. Es gab diesen offenen Wettkampf, wer hat den wahren Gott. Elia oder die 450 Baals-Propheten. Beide Parteien bauten dazu einen Altar und machten ein Schiropfer bereit. Und dann kamen zuerst die Baals-Propheten und bitteten ihren Gott Baal, dass er Feuer vom Himmel werfen möge und das Opfer verzehren würde. Und sie haben dann so begonnen. Am Morgen heißt es, sie begannen zu beten zu ihrem Baal, er soll das jetzt tun. Und das passierte halt nichts. Und dann begannen sie noch mehr zu beten und zu betteln und sie hüpften und tanzten. Und es heißt, im Laufe der Zeit gerieten sie in wilde Raserei. Also um die Mittagszeit heißt es auch, dass dann Elia ihn sie mal zu verspotten begann. Also mal gesagt hat, ja, vielleicht müsst ihr ein bisschen lauter rufen, der schläft vielleicht, der Baal. Oder vielleicht ist er gerade ausgetreten. Und sie beteten weiter und es passierte nichts. Bis etwa nachmittags um drei, bis zum Abendopfer, es war um diese Zeit. Und dann sagt Elia, so genug, jetzt komme ich. Und er betete zu seinem Gott, zum Gott der Bibel, einmal. Und dann ließ dieser Gott Feuer vom Himmel fallen, das verzehrte das Opfer, das Holz und sogar die Steine. Und das ganze Volk fiel auf sein Angesicht und betete Gott an. Alle Baalspropheten wurden hingerichtet. Ein riesiger Sieg für Gott. Das ist ein bisschen eine heftige Stelle. Wir sind das nicht mehr so gewohnt, wir leben ja in der sogenannten Gnadenzeit. Aber die Bibel sagt uns auch, dass es früher oder später ein Gericht Gottes gibt. Und das haben diese falschen Propheten damals schon erlebt. Elia schwebt ja Wolke 7. Boah, hey, was für ein Sieg für Gott. Das ganze Volk ist umgekehrt. Ziel erreicht. Aber eine Person hatte gar keine Freude daran. Ratet mal wer? Ja, die Isebel. Als Isebel das hörte, platzte sie fast vor Wut und sie ließ sofort Boten senden zu Elia mit der Drohung, morgen diese Zeit wirst du tot sein. Mit einem Schlag sieht die Welt von Elia anders aus. In 24 Stunden wird er tot sein. Aber warum eigentlich erst in 24 Stunden? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Also wenn sie es wirklich hätte tun wollen, hätte sie ihn doch sofort verhaften lassen. Wieso sollte sie ihm 24 Stunden Zeit geben, um noch zu flüchten oder sich zu verstecken? Ich glaube, das war ein Bluff. Sie hätte es gar nicht tun können, weil Gott im Weg stand. Aber Elia erkannte das nicht. Nach dem übernatürlichen Eingreifen von Gott auf dem Karmel dachte Elia, der Feind sei besiegt und jetzt wird Ahab eine Glaubensreform einläuten. Elia stand auf der Seite des Siegers. Und doch hat die besiegte Seite stinkfrech, kann man so sagen, diese Todesdrohung ausgesprochen und hat Elia völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Sie war ziemlich glaubwürdig. Elia wurde überrumpelt. Und wisst ihr, heute gibt es eine ganz ähnliche Situation. Die Bibel sagt uns, dass es eine sichtbare und eine unsichtbare Welt gibt. Die sichtbare Welt kennen wir gut, da leben wir drin. Und die unsichtbare Welt, darin existiert gemäß der Bibel, existieren gute Wesen und schlechte Wesen, böse Wesen. Die guten Wesen sind natürlich Gott, der Schöpfer und seine Engel. Und die bösen Wesen sind Satan und seine Dämonen, das sind gefallene Engel. Und dieser Satan wird als Widersacher Gottes hingestellt, dargestellt. Er hat ein Ziel, er möchte Menschen von Gott fernhalten oder, wenn sie schon dort sind, von Gott wegziehen. Er will Menschen kaputt machen. Er ist der Lügner, der Vater der Lüge. Und über diese bösen Mächte heißt es in Kolosser 2, Vers 15, Gott hat die Herrscher und die Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Als Jesus am Kreuz hing und gestorben ist, hat er diese Gewalten entwaffnet. Er hat sie sogar hat sie besiegt und öffentlich bloßgestellt. Nämlich darin, denn jetzt haben wir Menschen einen Ort, wo wir unsere Sünden abladen können, loswerden können. Und ein Mensch ohne Sünden kann der Teufel nicht mehr anklagen. Gegenüber dem hat er keine Handhabe mehr. Und darum ist der Widersacher besiegt, hat keine Macht mehr. Wie der Baal auf dem Berg Karmel vernichtend geschlagen wurde, so hat Jesus Christus, der Sieger, den Teufel vernichtend geschlagen. Er ist auferstanden und er lebt. Und seitdem gibt es einen Bereich, wo der Teufel effektiv keine Macht hat, wo er ohnmächtig ist. Einen Bereich, wo er so gefährlich ist wie ein Teddybär. Ist so. Und das ist dieser Bereich, ist Jesus Christus, dieser Machtbereich von Jesus. Wer bei Jesus ist, in Jesus ist, für den ist der Teufel, wie gesagt, so gefährlich wie ein Teddybär. Aber nur dort. Wie kommen wir denn nun in diesen befreienden Machtbereich hinein? Das wäre doch jetzt noch ziemlich wichtig zu wissen. Kolosser 1, Vers 13 sagt, den er, also Gott, hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Also Gott allein kann uns in dieses Reich hineinversetzen. Nur durch Jesus Christus. Und er tut das, wenn wir ihm unser Versagen eingestehen. Wenn wir ihm sagen, Jesus, ich habe ohne dich gelebt. Ich habe Sünden im Leben und komm jetzt in mein Leben. Und dann wird er genau das tun. Er wird uns vergeben und wird uns aus dem Machtbereich des Teufels herausnehmen. Da wird's dort wird es eine Todesanzeige geben. Die und die Person ist gestorben, ist weg. Und er wird die Person versetzen ins Königreich von Jesus Christus, in die Königsherrschaft. Und da haben die finsteren Mächte nichts zu suchen. Sie haben jegliches Anrecht auf ein Leben verloren. Aber wichtig ist schon, dass wir das sehen, der ganze Sieg von Jesus nützt uns nichts, wenn wir noch auf der Seite des Verlierers sind, des Widersachers. Und darum ist es so gut, wenn wir unser Leben ganz Jesus geben. Nun muss ich aber auch sagen, auch wenn wir zum Sieger gehören und auch wenn der Krieg mit diesem Teufel eigentlich schon entschieden ist, der Kampf ist noch nicht abgeschlossen. Und der Widersacher versucht uns irgendwie aus diesem Reich von Jesus herauszubringen. Zum Beispiel herauslocken, komm doch mal, hier draußen ist das Gras viel grüner. Oder hinauszubrüllen durch Angst oder weiß ich was, Verfolgung. Das darf uns nicht überraschen oder auch verunsichern. Und etwas finde ich ganz, ganz wichtig, ich könnte mir vorstellen, dass wir das alle vielleicht schon erlebt haben, seine Angriffe startet der Teufel oft nach einem Erfolg. Nach etwas, das sehr gut gegangen ist, gelaufen ist, man ist so richtig ausgepowert, vielleicht ein Yugi-Weekend, ein Pfila, eine Kinderwoche, eine Evangelisationswoche und man ist enorm glücklich, was Gott getan hat, man ist zufrieden und sehr müde, ist er zu Hause und singt aufs Sofa und was auch immer, wohin auch immer. Und dann lassen wir uns zu etwas hinreißen, was wir gar nicht wollen. Vielleicht kennt ihr das auch. Dann greift der Teufel an, nach einem Erfolg. Und wir lassen vielleicht wie die geistlichen Waffen sinken und das nützt er aus und versucht uns dann zu dummen Dingen, sage ich mal. Und darum glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir auch die Zeit nach den großen Ereignissen, nach dem geistlichen, der geistlichen Anstrengung in den Blick nehmen. Dass wir das vorher schon vorbereiten, gedanklich und auch im Gebet. Sonst kann aus einem Sieg rasch eine Niederlage werden, wie es ja eben leider Elia erlebt hat. Es heißt dann weiter im Vers 3, da packte Elia die Angst und er lief um sein Leben. Als er nach Beersheba kam, das zu Juda gehört, ließ er seinen Diener dort zurück. Also diese Todesdrohung, die ließ ihn enorm erzittern. Er kannte Isabel, er wusste, das ist eine skrupellose Person und er fürchtete sich um sein Leben und flüchtete. Und er flüchtete ins Südreich Juda nach Beersheba. Das lag etwa 180 Kilometer südlich. Und damit floh er aus dem Herrschaftsbereich der Isabel. Oder da hat es ja keinen Einfluss mehr. Aber daran merken wir irgendwie auch, ich finde, es ist wie eine Sicherung durchgebrannt bei Elia. Das mal ein bisschen, ich meine es nicht despektierlich, aber warum ist er ganz an den Südspitz geflohen? Ich meine, Jerusalem hätte auch gereicht. Das wäre viel weiter oben gewesen. Das ist auch das Südreich, wo Isabel keine Macht gehabt hatte. Das zeigt irgendwie, das war gar nicht mehr gut bei Elia. Und wie müssen wir allgemein diese Flucht einordnen? Im Gegensatz zu einer früheren Flucht lesen wir hier von keinem Auftrag, den Gott ihm gegeben hätte. Er verlässt den Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Er rennt davon. Also menschlich gesehen ist es enorm verständlich. Und doch ist es so, dass er den Platz verlässt, den Gott ihm gegeben hat. Es ist ja auch nicht die erste schwere Situation im Leben von Elia. Er hat mehrmals erlebt, wie Gott ihn versorgt hat, wie Gott ihn geschützt hat. Aber hier verliert er das Vertrauen in Gott. Er hat irgendwie Gott aus den Augen verloren und sieht nur noch diese Todesdrohung der Isabel. Er glaubt nicht mehr, dass Gott ihn schützt und einen Plan für sein Leben hat. Also nochmals, menschlich gesehen, enorm verständlich. Und doch lässt er sich nicht mehr von Gott bestimmen. Er verhält sich, wie wenn es Gott nicht gäbe. Er flüchtet auf eigene Faust. Und dabei distanziert er sich nicht nur von Isebel, sondern eben und vor allem auch von Gott selber und von wichtigen Menschen in seinem Leben, nämlich diesem Diener, den er in Beersheba zurücklässt. Kommt uns das bekannt vor? Ich glaube, dass es bei uns manchmal ganz ähnlich läuft. Da ist eine Person, die uns, warum auch immer, irgendwie einschüchtert. Da sind Ereignisse, Gedanken, die uns niederdrücken. Und wir verhalten uns, wie wenn es Gott nicht gäbe. Und wir sorgen uns, wie wenn er uns noch nie geholfen hätte. Ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so manchmal, oder euch nicht, aber vielleicht kennt ihr es ja auch. Satan liebt es, wenn wir vor Angst zittern. Und wenn wir den Platz fluchtartig verlassen, wo Gott uns hingestellt hat. Das kann vielleicht ein Platz sein in der Gemeinde, ein Dienst in der Gemeinde. Und etwas ist nicht mehr gut und dann ist nichts mehr, ich gehe, ich kündige diesen Job. Oder es kann ein Job sein, der effektiv im Berufsleben oder in der Ehe oder sonst wo. Ich muss mich fragen, wo ist mein Platz und habe ich einen Auftrag zu gehen? Ich meine, so wie ich hoffentlich auch frage, habe ich einen Auftrag, etwas zu übernehmen, soll ich auch fragen, habe ich einen Auftrag, wieder zu gehen? Und manchmal spricht Gott ja ganz klar in der Bibel. Da muss ich eigentlich nicht mal groß fragen, ich muss nur lesen und es tun. Und gewisse Dinge stehen ja aber nicht in der Bibel. Und da geht es darum, dann herauszufinden, wie es der Heilige Geist zu uns spricht in dieser Sache. Und wenn ich keinen Auftrag habe zu gehen, dann soll ich bleiben. Aber bleiben im Wissen, Gott ist Gott. Er ist der König aller Könige, er kann mir helfen. Er kann mich in dem drin auch verändern. Er kann Dinge verändern, mich oder auch die ganze Situation. Und dabei kann es durchaus sein, dass wir auch ganz fest einander brauchen, weil es sonst zu schwer ist. Dass wir uns ermutigen und unterstützen und vielleicht auch mal füreinander glauben ein Stück weit, weil mein Glaube vielleicht im Moment gerade ein bisschen angefochten ist. Und Elia, er flüchtet. Und wie weit kommt er? Von Beersheba eine Tagesreise weit in die Wüste hinein und dann ist fertig. Flasche leer, es geht gar nichts mehr, wirklich nichts mehr. Er hat keine Hoffnung mehr, keinen Sinn mehr, er hat keine Lebensenergie mehr, er will nur noch sterben. Er sagt, nimm das Leben von mir. Das ist ein bisschen ein lustiger der Elia. Warum ist er geflüchtet? Weil er überleben wollte. Ja, und jetzt? Kann sich nicht entscheiden. Nun will er doch sterben. Er sagt auch den Grund, ich bin auch nicht besser als meine Väter. Und die Väter, und ich glaube auch der Todeswunsch von Elia, entstammt aus einer Mischung von totaler körperlicher und psychischer Erschöpfung, kombiniert mit der Erkenntnis, ich habe völlig versagt. Ich bin nicht besser als meine Väter, die ja Gott verlassen haben, um Götzendienst zu betreiben. Auch er hat Gott verlassen, er ist ihm davongerannt. Elia fühlt sich als Feigling, er fühlt sich als Versager. Was ist er für ein Vorbild für die vielen Menschen, für seine eigenen Diener? Und das nach diesem Berg Karmel-Erlebnis. Das ist noch viel schwieriger, wenn so ein großer, angesehener, geistlicher Leiter so etwas erlebt. Er ist völlig am Boden, kräftemäßig, aber auch aus Erschütterung über sein Verhalten. Vielleicht hat er ein Stück weit auch eine Erschöpfungsdepression. Aber letztlich hat eine Lüge das Vertrauen von Elia auf Gott angegriffen, nämlich die Lüge, Gott kann nicht helfen. Der Feind ist stärker. Lebenslügen können auch unsere Weichen in eine völlig falsche Richtung stellen und uns auch in die Erschöpfung treiben. Ich möchte euch mal fragen, welche Lebenslüge greift unser Vertrauen in Gott an? Welche Lebenslüge treibt uns von einem erfüllten Leben weg, weg von Gott, weg von der Gemeinde? Ich denke, es gibt ganz viele Lebenslügen, die uns wahrscheinlich gar nicht so bewusst sind, weil es so automatisch abläuft. Es gibt zum Beispiel die Lebenslüge, ich bin weniger wert als andere. Ich habe weniger zu sagen, weniger zu geben. Ich bin einfach nicht so wichtig. Oder die Lebenslüge, ich bin nicht schön, ich bin hässlich, vielleicht schämt man sich sogar. Und einige versuchen, solche Dinge zu überwinden, indem andere sie nett finden, dass sie gut ankommen. Und dann möchte man möglichst nicht sagen, dass nicht so, dass das nicht heikel ist. Man möchte, dass der andere mich eben gut findet. und hat auch Mühe, um Nein zu sagen, dass der andere ja kein Problem mit mir hat. Es kann enorm anstrengend sein. Man fühlt sich vielleicht auch dann gut, wenn man etwas geleistet hat, dass man so wie eine Berechtigung hat, da zu sein. Und das führt zu Stress und Enttäuschung. Und das Problem ist ja in dem drin auch, dass wir den Wert nicht bei Jesus suchen, sondern bei anderen Menschen. Und das treibt uns von Jesus weg. Und das macht uns unfrei. Eine andere Lebenslüge: bei Gott komme ich zu kurz. Natürlich rettet er mich, das halte ich fest, aber irgendwie, es fehlt halt schon einiges. Und darum macht man vielleicht auch das eine oder das andere, was man eigentlich weiß, das nicht gut ist vor Gott. Eine weitere Lebenslüge ist: mein Partner muss meine tiefsten Bedürfnisse nach Liebe und Anerkennung stillen. Kann er das denn überhaupt? Natürlich nicht, er ist ja nicht Gott. Oder nur schon vielleicht noch vorher angesetzt, dass man so den Eindruck hat, hey, wenn ich verheiratet bin, wenn ich endlich mal eine Frau, einen Mann finde, dann wird's gut. Und dann müssen wir sagen, ja, das stimmt auch nicht so ganz. Also ich hoffe schon, dass die verheiratet sind, schon Freude haben an sich. Aber es ist ja auch nicht alles nur gut, weil man verheiratet ist. Lebenslügen sind in der Regel gut getarnt. Sie fühlen sich an innerlich wie die reine Wahrheit. Und sie sind auch gar nicht so leicht zu erkennen. Aber eine Hilfe ist die Frage: was macht dich immer wieder aggressiv? Oder wenn du nicht so der aggressive Typ bist, resigniert. Oder was drückt dich immer wieder runter? Was verursacht negative Emotionen, Gefühle mitten im Alltag? Das sind nämlich sehr oft sind das die ähnlichen Dinge, die dahinter stehen, dass man das mal anschaut, das durchdenkt, analysiert vielleicht mit jemandem zusammen. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass man mal überlegt, was träume ich so? Weil ich bin überzeugt, dass wir in der Nacht, in den Träumen, dass die Seele dann arbeitet, die Dinge verarbeitet, dass das hochkommt. Wenn du in den Träumen immer wieder hinterher hechelst, etwas machst, das vielleicht du genügst nicht oder es klappt nicht, dann würde ich das auch mal genauer anschauen mit jemandem zusammen. Das Hauptproblem bei Lebenslügen ist, dass wir Gott und die Wahrheit wie ausklammern. Wir lassen uns letztlich von einer Lüge fertig machen. Stell dir mal vor, das ist so mühsam. Von einer Lüge lässt man sich fertig machen. Eine Lüge stimmt ja nicht. Und man lässt sich fertig machen. Und das ist ätzend. Und dieses Denken führt uns letztlich in die Resignation und auch Einsamkeit, wie Elia am Schluss alleine in der Wüste landete. Und dabei ist es auch noch so, das ist auch vielleicht ein Merkmal, man dreht sich dann sehr oft um sich selber. Wenn man einen Kontakt gehabt hat, ist irgendwie das nicht mehr gut, ist mir auf dem Fuß gestanden oder so, hat er mich etwas gesagt, was nicht gut war. Oder man denkt, hey, warum hat er mich so komisch angeschaut? Ist etwas nicht gut? Oder was denkt er jetzt über meine Aussage? Meint er jetzt, ich sei doof? Oder wieso hat er jetzt meinen Kollegen gelobt und mich nicht? Ich habe doch das Gleiche gemacht. Also man dreht sich um sich selber. Und dazu kommt, wir sind so überzeugt, dass unsere Lebenslüge uns durchs Leben bringt, dass wir kaum ohne sie existieren können. Jemand sagte mal, nimm einem Durchschnittsmenschen seine Lebenslüge und du nimmst ihn sein Glück. Lebenslügen sind Überlebensstrategien, aber schlechte, denn sie führen ins Elend und belasten. Und darum möchte ich uns Mut machen. Auch wenn du gar keinen Eindruck hast, dass du jetzt da so groß geprägt wärst von Lebenslügen, mach dir trotzdem mal Gedanken, wo lässt du dich von Unwahrheiten, von schlechten Glaubenssätzen leiten? In Jesus können wir frei werden davon. Wir können frei werden. Lebenslügen erkennen und besiegen, das ist ein Prozess. Aber in Jesus können wir da wirklich vorwärts kommen. Nun, Elia liegt also nun in der Wüste unter einem Ginsterstrauch am Boden und hat keine Energie mehr. Und erst jetzt, wo er endlich stillhält, kann Gott mit seiner Therapie beginnen. Wisst ihr, Gott hätte schon viel früher begonnen mit der Therapie, aber Elia hat ja nicht hingehalten. Er hatte noch einen Rest Energie, also ging er nochmals ein bisschen weiter und Gott ging hinterher. Okay, ich komme mit, ich warte, bis du mal bereit bist. Und jetzt, als nicht mehr kann, beginnt Gott. Und wie beginnt er? Indem er ihn stärkt. Schlaf, essen, trinken und das zweimal. Wenn wir emotional erschöpft sind, müssen wir unsere körperlichen Bedürfnisse beachten. Also wenn du den Wunsch hast, eine Fastenzeit zu machen oder eine Gebetsnacht und du bist körperlich oder emotional angeschlagen, dann würde ich es dir nicht empfehlen. Dann schlaf, iss und trink. Und wenn du wieder fit bist, dann mach die Gebetsnacht. Also schlafen, essen, Bewegung an der frischen Luft ist auch wichtig. Das war jetzt bei Elia nicht so erwähnt, weil er hat ja mehr als genug davon. Aber damit beginnt die ganze Therapie. Und ausgerechnet hier machen wir doch auch oft Abstriche. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das ernst nehmen. Nun gibt es aber auch einfach Tage, und das ist jetzt etwas anderes, es gibt Tage, wo man die Krise hat. Irgendwo, warum auch immer. Das haben auch Männer. Und das sind vielleicht Dinge, wo wir uns einfach schlecht fühlen, wo alles zu viel wird, wo man Sorgen einem plagen und es dreht einem im Kopf. Und am nächsten Tag ist es wieder wie weggeblasen. Okay, schön, okay. Gestern war das enorm real. Und du denkst, ja, das ist jetzt so. Am nächsten Tag ist es weg. Also von dem spreche ich jetzt nicht. Und darum versuche ich auch, solche Krisen erst ab dem zweiten Tag ernst zu nehmen. Und am ersten Tag ist wie ein bisschen nicht ganz so ernst zu nehmen, weil sonst drückt dann was schaurig am Boden ab. Dass man dann wie denkt, es kann gut sein, morgen ist wieder gut. Und dann weiß man auch, es war eine Eintagesfliege. Bei Elia war das Problem aber jetzt mehr als körperliche oder psychische Erschöpfung. Das Hauptproblem war letztlich die Distanz zu Gott. Er hat sich von ihm distanziert. So, und nun, in der Kraft dieser göttlichen Speise geht Elia 40 Tage und 40 Nächte, übernatürlich, oder? Geht er einfach durch, er marschiert durch, das ist gewaltig. Und zwar so lange, bis er an den Berg Horeb kommt. Das sind 430 Kilometer südlich von Beersheba. Berg Horeb, das ist ein anderer Name für welchen Berg, weiß das jemand? Ganz ein wichtiger, Sinai, genau, Berg Sinai. Und was ist am Sinai passiert? Dort hat Gott den Bund geschlossen mit seinem Volk und hat ihnen die 10 Gebote gegeben. Also Elia geht zurück an den Anfang, wo alles begann, mit Gott. Und hier kann Elia einen Neuanfang machen. Er kann Gott seine Lebenslügen abgeben, sein Misstrauen, sein Versagen. Er kann alles loswerden. Und hier am Berg Horeb begegnet Gott auch dem Elia ganz neu. Ihr müsst mal weiterlesen, diesen Text, wie es weitergeht. Ich kann jetzt nicht alles ausführen, aber das ist noch ganz spannend. Aber spannend finde ich eben auch, Gott führt Elia nicht vom Ginsterstrauch wieder zurück ins Nordreich, an den alten Platz und sagt, so, hier gehörst du hin, du störrischer Bock. Nein, es geht ihm gar nicht zuerst um die Sache, die Elia verlassen hat, sondern es geht ihm um Elias Herz. Es geht ihm um Elias Herz. Und diese schwere Erfahrung von Elia, die auch eigenes Versagen beinhaltet, die soll dazu dienen, dass er Gott tiefer kennenlernt. Und das ist vielleicht das höchste Ziel, das Gott mit seinen Leuten hat, dass wir ihn noch besser kennenlernen. Noch besser. Und auch wenn du schon 40 Jahre Christ bist, hey, du kannst ihn noch besser kennenlernen. Jeder, der körperlich oder psychisch erschöpft ist, sollte innerlich stehen bleiben und nicht erst, wenn wir kaputt unter dem Ginsterstrauch liegen, also innerlich stehen bleiben und uns fragen, wo habe ich mich ein Stück weit von Gott entfernt? Wo ist mein Vertrauen in Gott irgendwie kleiner geworden? Und was ist mein Gottesbild? Finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer ist Gott für mich? Dass man sich da mal wirklich ein bisschen analysiert. Ist Gott für mich einer, der muss eigentlich immer Wunder tun, wenn es darauf ankommt? Wenn man für etwas Schlimmes betet, Gott muss eingreifen. Und wenn es nicht tut, bricht was zusammen. Oder ist Gott jemand, wo ich Leistung bringen muss, damit er mich wahrnimmt? Nein, beides mal nein. Ich hoffe, Gott ist für uns immer mehr derjenige, der uns in seiner großen Liebe seine Gnade geschenkt hat. Als Gnade nimmt er uns an, als seine Kinder und schenkt es uns. Und dass wir dann aus Dankbarkeit, wollen wir schon aktiv werden, hoffentlich, ihm etwas zurückgeben, aber nicht, weil wir müssen, sondern weil wir so froh sind und auch, weil wir dürfen. Und da schwingt natürlich auch eine Ehrfurcht mit vor Gott. Also das ist ja auch ein Punkt. Aber wenn ich jetzt merke, ich gehe in die falsche Richtung, dass ich ihm das sage, ausspreche und sage, hey, hilf mir, wie soll ich jetzt da mal umkehren, wie soll das gehen, hilf du mir. Das ist viel besser, als einfach weiterzumachen, bis man wirklich entkräftet am Boden liegt. Wenn wir so zu Jesus kommen, dann führt er uns in einen Prozess der Heilung. Elia ging 40 Tage, also Heilung braucht Zeit. Denn Jesus muss auch unser Denken ein Stück weit verändern. Nämlich tut er das sehr oft dann auch über eine tiefere Gotteserkenntnis. Jesus will, dass wir ihn tiefer kennenlernen. Und dazu wird er uns vielleicht auch an den Anfang unseres Glaubenslebens führen. Zum Kreuz, zur Auferstehung. Und uns helfen, dass wir uns nicht noch irgendwie Kreuz, Auferstehung und dann noch meine Leistung und dann stehe ich drauf, sondern dass nichts dazwischen ist, nur das Kreuz, die Auferstehung und dann kommt es. Das ist das Fundament. Dann kommt das Heil. Und dann obendrauf, dann erst diese Leistung, die ich ihm dann geben kann. Also ich habe dann ein richtiges Fundament. Und solche Krisen, wie Elia sie erlebt, so schwer sie auch sind, das sind Möglichkeiten, vorwärts zu kommen, falsche Glaubenssätze zu erkennen und zu überwinden. Von Jesus heißt es in Kolosser 2, Vers 3, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In Jesus, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, wow, gewaltig. Dieser Jesus, der will uns noch tiefer begegnen. Ich glaube, es gibt nichts Wertvolleres, als dass wir Jesus überhaupt erkennen und dass wir ihn noch tiefer erkennen. Und wisst ihr, das hat auch mit Suchen zu tun. Als ich noch nicht so lange gläubig war, habe ich manchmal Christen gehört, die haben davon gesprochen, ja, wir wollen Gott suchen. Und ich dachte immer, ja, hallo, ich habe ihn ja schon gefunden. Das stimmt natürlich auch. Aber ich kann ihn suchen, ihn noch tiefer kennenzulernen. Und das ist schon auch mit einer Investition verbunden. Das ist nicht einfach so zack, sondern ich will und ich strecke mich danach aus. Und das will Jesus bei uns erreichen, glaube ich. In guten und erst recht in schwierigen Zeiten. Elia ging ja letztlich gestärkt aus dieser Sache hervor. Körperlich weiß ich nicht, also da staunt man ja, was der Mann alles geleistet hat. Es heißt ja vorher auch mal, er sei 35 Kilometer vor Ahab hermarschiert. Also das, eben, das ist übernatürlich. Aber vor allem geistlich hat er ganz große Schritte gemacht. Und das finde ich ermutigend. Auch er musste noch sich entwickeln. Und so dürfen auch wir uns noch weiterentwickeln. Und nicht der große Erfolg am Berg Karmel brachte ihn weiter, sondern diese Krise. Und wenn du keine Krise hast, sagt Jesus Dankeschön, aber suche auch noch diese Tiefe, suche noch mehr. Auch du hast wahrscheinlich Glaubenssätze, die dir nicht gut tun. Wir machen jetzt einen Moment der Stille. Was nimmst du mit? Welchen Gedanken nimmst du mit? Was möchtest du vertiefen? Wir hören ein paar Takte Musik und ihr dürft so vor Jesus diese Gedanken bewegen.